Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Den Predigttext für den heutigen Pfingstabend entnehmen wir dem ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, und doch müssen wir bauen. Im weitesten Sinn. Wir als Menschheit und wir als Einzelne. Es liegt in unseren Genen. So sind wir beschaffen. Wir können gar nicht anders, wollen wir leben. Wir müssen weiter bauen. Von was für einem Gott erzählt dann diese Geschichte? Ein eifersüchtiger Gott, könnte man meinen. So bezeichnet er sich ja auch selbst in den 10 Geboten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Eifersüchtig wie die Götter Babylons, die vom Lärm und der Unbotmäßigkeit der Menschen aufgestachelt eine Sintflut anzetteln, um die Menschheit loszuwerden. Und in Babel eifert er ja, dieser Gott, der seine Größe unangetastet wissen will. Sie merken, wir bewegen uns in archaischen Zeiten und archaischen Vorstellungen. Eine Ursprache der Menschheit, höchst umstritten in der Sprachwissenschaft. Am Übergang von der kleinen dörflichen Siedlung zur Städtebildung, die Agglomeration menschlicher Fähigkeiten als Triebkraft des Fortschritts. Der Turm, der Nabel der Welt, ein phallisches Symbol männlicher Allmachtsfantasien. Und in durchaus witzig gemeintem Kontrast dazu ein Gott, der dieses Bauwerk, das die Menschen für riesig halten, von seinem Himmel aus nicht deutlich genug erkennen kann und deshalb hinabfahren muss, um die männlich-menschliche Hybris zu besehen. Ein eifersüchtiger Gott, der allein und ungestört in seinem Himmel bleiben will und darum die Menschheit auf ihre Plätze verweist. Ein Gott, der Grenzen setzt und durchsetzt Unblutig beendet er die menschliche Hybris. Aber am Ende bleibt er doch ein erfolgloser Gott, von dem diese archaische Geschichte erzählt. Seine Intervention führt nur dazu, dass nach der Ebene Shinar die ganze Erde besiedelt wird, dass unzählige Sprachen und Dialekte entstehen, dass die Menschheit die Kunst der Übersetzung lernt und ihre Begriffe in immer abstraktere Höhen schraubt. Denn wir müssen weiterbauen. Wir können gar nicht anders. So sind wir geschaffen. So sind wir geschaffen von demselben Gott der Verwirrung, der uns mit unserer Erschaffung zugleich einen Auftrag mitgegeben hat. Den Auftrag nämlich, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Naja, werden Sie jetzt sagen, den Garten Eden zu bebauen und nicht gleich eine Stadt oder einen Turm. Und doch, Gott hätte es wissen müssen, der Gott der Schöpfung, dass wir uns nicht auf Ackerbau und Viehzucht würden zufrieden geben können, dass wir Kultur und Technik erschaffen würden und wachsen und uns ausbreiten. War nicht auch dies, die ganze Erde zu bevölkern, sein Auftrag von Anfang an? Von welchem Gott also erzählt diese Geschichte? Von einem inkonsistenten Gott, der mal so und mal so entscheidet, der Schicksale verhängt und wieder auflöst, der bestraft und belohnt nach seiner jeweiligen Gemütslage? Kein ungewöhnlicher Gott wäre das im Kontext der babylonischen, sumerischen, akkadischen, ägyptischen Götterwelt, die allesamt die Inkonsistenz der Gottheit auf mehrere unterschiedliche Götter verteilt haben. Der eine Gott allerdings der hebräischen Bibel, der eine Gott des christlichen Glaubens, und damit müssen wir leben und arbeiten, dieser eine Gott hat nun einmal auch unterschiedliche Seiten an sich. Er erschafft und beauftragt, er ermächtigt und lähmt, er beflügelt und hemmt, und am Ende dieser Geschichte ist er zufrieden damit, auf Dauer erfolglos zu bleiben. Was für ein Gott! Denn er lässt uns Menschen ja weiter bauen, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, weil wir es müssen und wir können es immer besser. Die größte, flächenmäßig größte unserer Städte heute umfasst über 82.000 Kilometer. Das ist etwa die Bodenfläche Österreichs. Das höchste unserer Gebäude misst 828 Meter. Die längste unserer Brücken führt 164 Kilometer über Land und Wasser. Gebaut in nur 4 Jahren wäre unser neuester Flughafen 14 Jahre bis zu seiner Fertigstellung brauchte. Der größte Stausee der Welt bedeckt 8.502 Quadratkilometer Land im südlichen Ghana. Die längste Pipeline transportiert auf 8.819 Kilometern Gas von Chinas Osten nach Chinas Westen. Wo soll das noch hinführen? Zu einem Planeten, dessen Oberfläche vollständig bebaut ist, mit Hunderten von Stockwerken in die Höhe und in die Tiefe, wie es in manchen Science-Fiction eben geschildert wird? Zu einem Planeten, auf dem kein Platz mehr ist für Bäche und Seen, für Wälder und Felder, eine Erde, auf der es Bäume nur noch in Gewächshäusern gibt und Blumen nur noch in Vasen, die vollständig von außen versorgt werden müsste? Der erfolglose Gott der Turmbaugeschichte müsste das in Kauf nehmen. Aber jeder Gott, der diese wunderbare Welt geschaffen hat und noch bei Sinnen ist, müsste das verhindern wollen. Oder nicht? Und doch lässt Gott uns weiterbauen. Auch im übertragenen Sinn. Wir bauen Staatswesen rund um sehr abstrakte und doch sehr nötige Prinzipien wie Menschenrechte und Gewaltenteilung. Wir bauen immer komplexere Sozialstrukturen, um die Vielzahl menschlicher Identitäten, auch das eine Folge der babylonischen Sprachverwirrung, um die Vielzahl menschlicher Identitäten zu würden und zu schätzen und zu feiern. Wir bauen immer wieder Familien auf. Jede Generation beginnt von Neuem. Mal indem wir das Beste aus unseren Herkunftsfamilien nachahmen, mal indem wir die Fehler unserer Eltern wiederholen, mal indem wir ganz neue Wege des Zusammenlebens erproben. Wir bauen an unseren Beziehungen, indem wir uns bemühen, einander zu verstehen, was das Gegenüber sagt und zu verstehen, was in dem unausgesprochen bleibt, was es uns sagt. Und das zu verstehen, was es nicht sagt, aber sagen will und zu sagen hat. Menschliche Kommunikation hat ihre Tücken und ihre Tiefen, aber wenn sie gelingt, trotz babylonischer Sprachverwirrung, dann ist sie eines der mächtigsten Werkzeuge, die wir Menschen haben. Und schließlich, wir bauen auch an unserem Charakter. In den zahllosen Entscheidungen unseres Alltags. Und diese vielen Entscheidungen werden in ihrer Summe irgendwann und irgendwie zu Gewohnheiten. Und Gewohnheiten werden zu Überzeugungen und Überzeugungen zu Werten. Und diese Werte befähigen uns dann hoffentlich in den entscheidenden Situationen unseres Lebens dazu, das Richtige im richtigen Moment zu tun. Liebe Gemeinde, auch nach Babel bauen wir uns selbst, unser Leben, unsere Beziehungen und unsere Gesellschaft immer weiter, weil wir es müssen, weil wir gar nicht anders können, weil Gott uns immer noch lässt. Und doch kommt uns immer wieder dieses vermaledeite Nicht-Verstehen-Können dazwischen, das ausweislich der Bibel aus uralten Zeiten stammt und verhindern soll, dass wir uns überheben, dass uns die Dinge zu leicht von der Hand gehen, zu selbstverständlich werden und dass unsere Türme in den Himmel wachsen. Nicht zu verstehen und nicht verstehen zu können, nicht verstanden zu werden, sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das ist die Lehre aus der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Verstehen des Fremden ist selbst zur Bauaufgabe geworden. Und wenn Verstehen gelingt, ist das ein großes Glück. Und nun ist Pfingsten geworden, liebe Gemeinde. Wo das Nichtverstehen am größten ist und die Angst vor dem Nichtverstandenwerden alle Jünger lähmt, wo der Bau am Reich Gottes, an der Gemeinde, an der eigenen Hoffnung zum Erliegen gekommen ist, wo die Seelen sich eingebaut haben in ihr selbstgewähltes Gefängnis, geistlos vor sich hin brütend und wartend auf, ja, auf was eigentlich, ist es plötzlich Pfingsten geworden. Lukas erzählt es in seiner Apostelgeschichte. Es braust im Gebälk, Feuerflammen zerteilt wie von Zungen, wärmen Herzen und Gemüter, brennen in den Adern und wollen heraus. Atem, Worte, Begeisterung und alle verstehen's, egal welche Sprache sie sprechen. Pfingsten ist die Gegenerzählung zur babylonischen Sprachverwirrung. Wo der Geist Gottes dreinfährt, da stehen Gebückte auf. Da outen sich Verschlossene und zum Schweigen gebrachte melden sich zu Wort. Marginalisierte leben ihre Möglichkeiten. Und trotz allem gelingt Verständigung. Die sogenannte schweigende Mehrheit hört zu und versteht. Die Pfingstgeschichte erzählt das alles als ein großes Wunder. Aber im Grunde rückt sie doch nur die Gewichte zurecht. Das Nichtverstehen ist der Normalfall in der Welt und in der Kirche. Und wenn es zum Verstehen kommt, ja dann. In der Kirche, jedenfalls in der deutschen evangelischen, verstehen wir noch nicht, warum so viele uns für irrelevant halten. Wir suchen nach einer Sprache, die verstanden wird und bauen an Strukturen, die tragfähig sein möchten. Aber so viele dieser Versuche versanden, bleiben auf halber Strecke stecken, steigern die Angst vor der Zukunft, anstatt sie zu vermindern. Vieles von dem, was wir als Kirche tun, erhöhen die Schwellen, die Mauern der Rechtgläubigkeit, anstatt zum Schritt ins Weite zu verlocken, zum Risiko des Unbekannten. Dabei lehrt uns doch der Geist Gottes, dass es sich lohnt, nach draußen zu gehen, die Fenster und Türen zu öffnen und mit Menschen zu reden. Und deshalb, du, eingemauert in deiner Traurigkeit, in der Belanglosigkeit deines Alltags, eingemauert in der Ziellosigkeit deines Lebens, du, Gott hat Leben für dich und Begegnung. Heb den Blick, er ist da. Und du kannst weiterbauen am Reich des Verstehens, am Reich der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, am Reich Gottes, weil er dich lässt. Liebe Gemeinde, dieser Glaube, dass Gott uns nicht nur lässt, sondern begeistert, entlässt aus dem Pfingstfest, dieser Glaube könnte in der Welt durchaus Wunder bewirken. Denn du, der du Mühe hast, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden, der du das Nichtverstehen wie eine zweite Haut um dich gelegt hast, der du dem Kleinmachen und Geifern und Hetzen viel zu viel Raum gibst in deiner Seele, du kannst aufstehen. Und du, der du das Fremde nicht kennenlernen willst, sondern Ausgrenzung und Ausweisung vorziehst, der du Schwache nicht stützen zu können glaubst, sondern lieber beseitigen möchtest, du stehst letztlich auf verlorenem Posten. Und du, der du mit Autokraten und Diktatoren liebäugelst, der du gegen deine objektiven Interessen wählen gehst, weil du Lügenmärchen aufgesessen bist und Sündenböcke für die Ursache deiner Misere hältst, du irrst dich in babylonischem Ausmaß. Aber es ist ja Pfingsten und die Wahrheit kommt ans Licht und der Geist fährt in die Materie. Und Leben zieht in tote Hirne ein. Es ist Pfingsten, der Geist Jesu Christi. Der Geist der Solidarität mit den Schwachen. Der Geist der Vergebung der Sünden. Der Geist des Verstehens der Fremden. Der Geist der gemeinsamen Gotteskindschaft ist mit Saus und Braus gekommen. Das Missverstehen und das Nichtverstehen sind zum Vergehen verurteilt. Und das Wunder des Verstehens ist im Aufschwung, weil wir es wieder können. Liebe Gemeinde, wir müssen immer weiter bauen am Reich Gottes. Wir als Menschheit, wir als Gemeinde Jesu Christi und wir als Einzelne. Und wir können es auch, weil wir begeistert sind, mit Gottes Geist begabt. Lob Gott, es ist Pfingsten.